Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Markus 13, die Verse 28 bis 37. Markus 13, 28 bis 37. Vorausgeht die Endzeitrede Jesu, parallel zu Matthäus 24, und daran knüpft Jesus nun an, nachdem er die verschiedenen Zeichen der Endzeit genannt hat. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafen finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen: Wacht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir sind am letzten Sonntag des Kirchenjahres vor Advent. Nächsten Sonntag feiern wir miteinander ersten Advent. Totensonntag nennt man ihn, Ewigkeitssonntag nenne ich ihn lieber, richte den Blick nach vorn, zum einen auf die Vergänglichkeit der Welt, unserer Zeit, aber eben auch auf das Wiederkommen unseres Herrn. Und dazu heute das Thema: Wacht, denn die Wiederkunft Jesu ist nahe. Wacht, denn der Tag des Herrn steht kurz vor der Tür. Woher weiß ich das? Habe ich eine Sonderoffenbarung vom Herrn? Nein, die habe ich nicht. Oder haben meine Kinder eine App aufs Handy heruntergeladen, mit der man die Wiederkunft Jesu nun doch berechnen kann? Es gibt ja heute für alles und jedes Apps für die Smartphones. Nein, eine solche App gibt's nicht und wird's auch nie geben, denn nicht einmal der Sohn, Jesus Christus, kannte diesen Tag in seiner Erdenzeit. Wir haben gelesen, von jenem Tag oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Die Esoteriker tun so, als wüssten sie mehr. Ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und stieß da ziemlich schnell, überraschend eigentlich, ich habe nach was ganz anderem geguckt, was das Ende betrifft, bin ich auf diese Folie gestoßen aus esoterischen Kreisen. Wer es vielleicht lesen kann, fängt vorne an mit 1993, geht bis 2023, oben steht es drüber. Die meinen zu wissen, dass 2015 der Dritte Weltkrieg beginnt. Angeblich, das will diese Grafik zeigen, leben wir längst in der Schlacht von Harmagedon. Die hat nach Meinung dieser Esoteriker schon vor 10 Jahren auf der spirituellen, feinstofflichen Ebene begonnen. Sie wird sich im Jahr 2015 auf die sichtbare physische Ebene ausweiten und damit zum Dritten Weltkrieg führen. Und 2023 werden die negativen Energien überwunden sein und das Friedensreich beginnt. Die meinen also, es ganz genau zu wissen. Ich fand trotzdem, als ich auf diese Seite und diese Grafik gestoßen bin, einige Dinge bemerkenswert. Denn auf der gleichen Seite stand dann auch ein Text noch über diese Ereignisse. Da heißt es zum Beispiel: Nur ein kleiner Teil der Schlacht von Harmagedon wird sich auf der Erde manifestieren. Das heißt, auch die Esoteriker wissen, der entscheidende Kampf zwischen Licht und Finsternis findet in der unsichtbaren Welt statt. Was sich auf dieser Welt zuspitzt, sichtbar, greifbar in der Gemeinde Jesu, in der Welt, ist nur der sichtbare Teil dessen, was in der jenseitigen, in der geistlichen Welt an Kampf stattfindet. So wie es die Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten. Und sie schreiben weiter, aber dieser Teil wird von katastrophaler Natur sein und eine Massenvernichtung wird mit ihm einhergehen. Die Bibel sagt genau das Gleiche. Und die Esoteriker weiter, wir werden Zeugen dieses Teils sein, in welcher sich entfesselte Naturgewalten zeigen, der Dritte Weltkrieg, in dem Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden. Vorausgehen wird ein Anstieg von Naturkatastrophen wie Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, der zusätzlich von der Unrechtschaffenheit auf der Erde angeheizt wird. Deckt sich praktisch eins zu eins mit dem, was die Bibel sagt. Zunahme von Naturkatastrophen und die Gesetzlosigkeit, sagt Jesus, wird überhand nehmen. Die Unrechtschaffenheit, sagen die Esoteriker, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und sie sagen zum Schluss, die Menschen, die den Dritten Weltkrieg herbeiführen, werden unter der Kontrolle von hochrangigen, negativen Geistwesen sein. Sagt die Bibel auch, der Antichrist und seine Mitstreiter werden unter der Kontrolle Satans, negativer, hochrangiger Geistwesen stehen. Das Tragische bei den Esoterikern ist nur, dass sie nicht begreifen, dass sie selber unter der Kontrolle dieser negativen Geistwesen stehen. Als Zweites fand ich höchst interessant, was wir an diesem Schaubild sehen. Die Esoteriker sind der Überzeugung, dass wir längst in den letzten Tagen leben. Dass die letzten Jahrzehnte dieser Erdenzeit schon begonnen haben. Es gibt verschiedene esoterische Strömungen, das ist ein riesengroßes Netz, aber soweit ich sehe, stimmen sie im Wesentlichen alle darin überein, dass sie sagen, wir leben in der letzten entscheidenden Phase vor dem Kommen des esoterischen Weltenherrschers, den nennen sie Maitreya. Eine Richtung ist der Überzeugung, dass dieser Maitreya schon seit 1977 auf der Erde lebt. Das wäre der Antichrist. Und dass der sich demnächst offenbart. Das werden wir dann sehen, wenn es stimmt. Noch etwas ist interessant, dass zumindest diese esoterische Richtung, von der wir die Grafik sehen, der Meinung ist, dass der Dritte Weltkrieg oder nach ihrer Interpretation eben der sichtbare Teil der Schlacht von Harmagedon im Jahr 215 beginnt. Es hat mich deshalb bewegt, normalerweise ignoriere ich was. Es gibt vieles, was Esoteriker sagen und meinen, allerhand selbsternannte Propheten. Aufs Jahr 2014, 2015 wurde ich allerdings in der letzten Zeit von mehreren Brüdern, also Geschwistern im Herrn, hingewiesen. Es ist nämlich so, dass in diesen beiden Jahren 2014 und 2015 es 4 sogenannte Blutmonde geben wird. Das ist wissenschaftlich Fakt, habe ich im Internet auch recherchiert, weil man darf nicht alles glauben. Die Daten stimmen auch. Der sogenannte Blutmond ist eine andere Bezeichnung für eine totale Mondfinsternis, weil, wie wir es hier auf dem Bild sehen, bei einer totalen Mondfinsternis tritt der Mond in den völligen Kernschatten der Erde ein. Sehen wir links die Sonne, da die Erde, rechts der Mond. Und das Schwarze ist der Kernschatten, der kriegt also kein direktes Licht, sondern nur noch das Licht von der Sonne, das durch die Erdatmosphäre gekrümmt wird in den Kernschatten hinein. Und das sind dann rote Strahlen. Die Linde Lächel, die hat gestern ihre Frauen auch schon mit Astronomie gequält oder erheitert oder unterhalten, wie auch immer. Heute noch eine Zusatzlektion, kleine. War übrigens wunderbar, habe ich gehört, auch inhaltlich wie auch von der Teilnahme, waren 21 Frauen beieinander, war in jeder Hinsicht eine ganz große Ermutigung gestern, Frauentreff. Zurück zum Blutmond. Und weil der dann nur, ähnlich wie beim Sonnenuntergang, diese gebrochenen roten Strahlen abkriegt, leuchtet der blutrot. Deshalb nennt man diesen totalen Mondfinsternis auch Blutmond. In den Jahren 2014 und 2015 fallen 4 solche totale Mondfinsternisse, sogenannte Blutmonde, jeweils auf den ersten Tag des Passafests im Frühjahr und auf den ersten Tag des Laubhüttenfests im Herbst. Und nun weisen christliche Beobachter darauf hin, dass es 4 solche totale Mondfinsternisse innerhalb von 2 Jahren auch in den Jahren 1949 und 50 gab, unmittelbar nach der Staatsgründung Israels. Und ebenfalls in den Jahren 1967-68, dem Sechstagekrieg. Damals eroberten die Juden Israel, Jerusalem. Und nun sind Christen aufmerksam geworden und sagen, 1949-50 hatte Israel gerade sein Land wiederbekommen, 1967-68 hat Jerusalem wiederbekommen. Was bekommt es jetzt, 2014-2015? Manche vermuten, Israel würde dann den dritten Tempel bekommen. In jedem Fall erwarten sie besondere Vorkommnisse rund um Israel. Wenn ich auf solche Dinge hingewiesen werde, speichere ich das zunächst einfach mal ab. Ich merke mir das und beobachte. Ich lasse mich ungern wuschig machen. Denn auch in christlichen Kreisen gibt es viel Spekulation und Sensationslust. Und eine totale Mondfinsternis ist an sich nichts Ungewöhnliches. Die gibt es regelmäßig. Auch, dass es zu 4 solchen totalen Mondfinsternissen innerhalb von 2 Jahren kommt, ist nicht außergewöhnlich. Auch da müssen wir die christlichen Mitteilungen sehr sorgfältig überprüfen. So wird zum Beispiel auch von Geschwistern im Internet verbreitet, das gäbe es seit Jahrhunderten, erst im 20. Jahrhundert wieder und wird es auch lange nicht mehr geben. Das stimmt nicht. Das gibt es ungefähr alle 10 Jahre. Und weil die meistens im Frühjahr und im Herbst stattfinden, deshalb treffen die fast zwangsläufig auch zumindest in die Nähe des Passafests und des Laubhüttenfests. Wenn allerdings 4 Mondfinsternisse jeweils genau auf den ersten Tag des Passafests und auf den ersten Tag des Laubhüttenfests fallen, ist schon außergewöhnlich. Und von daher hatte ich das Jahr 2014-15 im Hinterkopf abgespeichert. Und als ich dann die Grafik der Esoteriker gesehen habe, dass 2015 was Gewaltiges Neues beginnen soll, da habe ich gedacht, hops, vielleicht treffen sich verschiedene Erkenntnisse an dieser Stelle, doch, denn Satan kennt den Tag auch nicht. Wenn die Engel im Himmel ihn nicht kennen, kennt Satan ihn auch nicht. Aber ein bisschen was, es gibt dämonisch gesteuerte, gelenkte Prophetie, die durchaus eintreffen kann. Also ein bisschen was weiß Satan auch. Ich persönlich denke zwar nicht, dass 2015 der Dritte Weltkrieg beginnt, sehr wohl aber mag das ungewöhnliche Zusammenfallen von 4 totalen Mondfinsternissen mit dem Beginn von 4 großen jüdischen Festen ein Hinweis sein, dass dadurch weitere wichtige Ereignisse der Endzeit eingeleitet werden. Vielleicht und wahrscheinlich gerade in Bezug auf Israel. Also es wird spannend sein. Wir stehen unter dem Stichwort Wacht. Wachen. Lass uns sehen, was der Herr tut, was kommt. Die Mondfinsternisse sind Tatsache. Ob sie geistlich was zu bedeuten haben, was sie zu bedeuten haben, das wissen wir nicht, aber machen die Augen auf. Spekulieren sollen wir nicht. Moment, ich lasse es gerade mal stehen. Soweit stellen wir also zum einen beeindruckende Übereinstimmungen zwischen den Esoterikern und der Bibel fest. Eine schwerwiegende Abweichung, wenn er allerdings das Bild anguckt, müssen wir auch festhalten, Jahreszahlen können wir nicht nennen. Das ist ein ganz gravierender und wichtiger Unterschied. Die Gemeinde Jesus soll nicht berechnen. Dazu hat sie auch gar keine Möglichkeit. Die Angaben der Bibel erlauben keine Zahlenspiele. Wir können und sollen deshalb nicht rechnen. Warum aber gibt Jesus seiner Gemeinde Hinweise auf seine Wiederkunft, wenn sie nicht rechnen soll? Was soll sie dann tun? Sie soll nicht rechnen, sie soll wachen, beobachten. Der ganze Abschnitt hat dieses eine Schlüsselwort, wacht. Wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Vers 34, aber 4-mal, glaube ich, mindestens kommt es in diesen Versen vor, wacht. Weil wir die Zeit nicht vorausberechnen können, müssen wir wachsam sein. Könnten wir die Zeit berechnen, dann würden wir nicht wachen, sondern was tun? Den Wecker stellen. Das ist das Gleichnis vom Hausherrn, der sein Gut verlässt und die Knechte wissen nicht, wann er wiederkommt. Die können nicht einen Wecker stellen und sagen, na, morgen früh um 7 steht er vor der Tür, also um 6 müssen wir aufstehen, alles herrichten, Dreck vom Abend vorher von der Party wegräumen. Um 7 ist alles picobello, wenn der Chef kommt. Geht nicht. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wüssten, also wie gesagt, würden wir den Wecker stellen, bis dahin tief und fest schlafen, dann klingelt's, wir sind fit. Leider haben viele den Wecker nicht gestellt und schlafen trotzdem tief und fest, geistlich. Und zu denen sollten wir nicht gehören. Wir sollten zu denen gehören, die wachen, die die endzeitlichen Vorgänge wahrnehmen und im Licht der biblischen Prophetie einordnen. Das sagt Jesus ja sehr anschaulich, wenn er den Feigenbaum anguckt, dann könnte was bei ihm passiert, wenn der Saft im Frühling in die Äste treibt, die Äste anschwellen, die Knospen fangen an aufzubrechen, dann wisst ihr, es ist nicht mehr weit bis zum Sommer. Und so sollen wir sehen, die Ereignisse unserer Zeit beobachten und in das, was uns die Bibel über die Endzeit sagt, einordnen. Im Alltag haben wir damit keine allzu großen Probleme. Etwa mit den Jahreszeiten, wenn das Laub gelb wird, dann wissen wir, der Herbst beginnt. Wenn es kalt wird, anfängt zu schneien, dann wissen wir, der Winter steht vor der Tür. Wenn Anfang des neuen Jahres die Winterlinge, die Schneeglöckchen und dann die Krokusse blühen, dann wissen wir, der Frühling naht. Aber auch dieser Vergleich zeigt uns wieder, dass wir eben nur beobachten und nicht rechnen können. Da kommen vielleicht, ich beobachte immer sehr aufmerksam im Frühjahr, wenn die Pflanzen aus dem Boden schießen, es macht Spaß, man freut sich aufs Frühjahr, dann kommen schon ganz früh die ersten Schneeglöckchen, bald spitzen vielleicht auch die ersten Krokusse raus. Aber wir können nicht berechnen und sagen, jetzt dauert es noch so und so viele Tage oder Wochen, dann kommen auch die Narzissen und die Tulpen. Es kann noch mal ein Kälteeinbruch kommen und es tut sich im Garten 6, 8 Wochen gar nichts. Und deshalb, wenn im Spätwinter die ersten Schneeglöckchen und Krokusse kommen, dann wissen wir sind im Wechsel des Jahres erheblich weiter als im Herbst, als die Blätter sich verfärbt haben und abgefallen sind. Wir haben jetzt den größten Teil des Winters hinter uns und es ist nur noch relativ kurz bis zum Beginn des Frühlings. Aber in Wochen oder gar in Tagen angeben, wann denn die ersten Krokusse nach den ersten Krokussen die Narzissen und Tulpen blühen. Und wann der Garten dann in voller Blüte steht, das können wir nicht. Und das Gleiche gilt, wenn wir sehen, dass dies alles geschieht. Verführung, Abfall der Gemeinde, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter und so fort, dann wissen wir, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist. Dann wissen wir haben den großen Teil hinter uns und es ist nur noch eine relativ kurze Zeit, bis Jesus wiederkommt. Damit sind wir wieder direkt beim Thema und der Frage, woher weiß ich, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist? Weil die Zeichen der Endzeit Jahr um Jahr dramatisch zunehmen. Zum Thema Israel habe ich schon einiges immer wieder dazu gesagt, was wir in Israel sehen. Einen einzigen Punkt will ich dazu nochmal wiederholen, das ist das nächste Bild. Erdbeben. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, von den 10 stärksten Erdbeben der letzten 100 Jahre haben 9 nach der Staatsgründung Israels stattgefunden. Wir sehen, dass seit der Staatsgründung Israels die Endzeit in eine letzte Phase gekommen ist. Und da sehen wir auch an den Erdbeben, da sehen wir auch an den Naturkatastrophen insgesamt. Als ich diese Woche so im Internet ein bisschen gestöbert habe, bin ich auf diese Grafik gekommen, die sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Ungefähr in der Mitte ist das Jahr 50. Genau, ja. Und da sehen wir, die Kurve der Naturkatastrophen insgesamt bleibt bis etwa 45, 50, also bis etwa zur Zeit der Staatsgründung Israel auf einem relativ niedrigen Level. Und dann geht es 65, 70, deutlich nach oben, 80 und die letzten 10 Jahre nochmal ganz dramatisch. Wir haben eine Vervielfachung, eine ganz deutliche, eine ganz dramatische Vervielfachung der Naturkatastrophen seit 1948. Sieht man an diesem Schaubild, von einer offiziellen Einrichtung, also nicht irgendwie zusammengeschustert von irgendwelchen, die das Ergebnis haben wollen. Schaubilder der Münchner Rückversicherung oder ähnliche ergeben ganz ähnliche Darstellungen. Wir brauchen auch nur allein an die letzten Wochen zu denken. Der Taifun auf den Philippinen, Wirbelsturm über Sardinien, Vulkanausbruch auf Sumatra, das war der Taifun, unglaubliche Verwüstungen, die wir immer im Bild gesehen haben. Der Vulkan auf Sumatra richtet nicht furchtbar viel Schaden im Moment an. Er ist deshalb interessant, weil er bis 2010 wirklich 400 Jahre geruht hat. Und wir werden sehen, dass da vieles in den nächsten Jahren in Bewegung kommt. Oder der Meteoriteneinschlag in Russland am Anfang des Jahres 15.02. Ich habe damals schon gedacht, mich wundert es, dass die Medien weniger Aufsehen drum machen. Denn wäre der nicht in den See gefallen, sondern wäre der eingeschlagen, ein paar Kilometer weiter weg, es wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Und das Zweite, was die Medien fast übergangen haben, dass wir von einem weit größeren Asteroiden mit 50 Meter Durchmesser fast ein halbes Fußballfeld fast getroffen worden wären. Da sehen wir es, die Umlaufbahn des Mondes um die Erde und da die Flugbahn, in der der Asteroid 2012 DA14, nennen ihn die Wissenschaftler, also der Meteorit war vorher, das war der zweite, der hat die Erde im Februar nur knapp verfehlt, weniger als 30.000 Kilometer. Das ist astronomisch betrachtet gar nichts. Wir haben gewissermaßen den Wind gespürt, als der vorbeigezischt ist. Dann noch eine Grafik von der NASA, da sehen wir, der kam innerhalb der Umlaufbahn der Erdsatelliten vorbei. Etwa 17.500 Meilen, die Satelliten umkreisen die Erde nochmal 5.000 Meilen weiter. Das sind alles sicherlich keine Zufälle. Und denken wir weiter, NSA-Überwachungsskandal hat unmittelbar mit der Endzeit zu tun, denn wir wissen, dass der Antichrist über einen totalen Überwachungsstaat verfügen wird, mit dem er die Schritte der Menschen vollständig kontrollieren kann und wer ihm nicht genehm ist, den kann er aus dem öffentlichen Leben vollständig ausschalten. Wir haben das heute im Prinzip. Der NSA-Überwachungsskandal hat es nochmal gezeigt, es ist eine von mehreren Anlagen, die mitten in Deutschland aufgebaut haben, die Amerikaner. Oder gestern las ich im Internet eine Meldung, das durchschnittliche Smartphone gibt jeden Tag mehrere hunderttausend Datenpakete weiter an Server rund um die Welt. Die haben das getestet, die haben Smartphone angeschlossen, entsprechende Software und so weiter installiert und getestet. Innerhalb von 24 Stunden gab dieses Smartphone 350.000 Datenpakete weiter an 350 Server rund um die Welt. Selbst innerhalb einer Zeit, wo es ausgeschaltet war, nur noch im Standby-Modus war, eigentlich abgeschaltet, gab es 45.000 Datenpakete weiter. Könnt ihr vorstellen, was von einem Handybesitzer, nur deshalb, weil er ein Handy in der Tasche hat, an Informationen weggehen? An hunderte von Einrichtungen, die diese Informationen wieder verkaufen, auswerten, Persönlichkeitsprofile, Verhaltensmuster, die haben zunächst mal vor allem kaufmännische Interessen. Die wollen den Menschen mit Werbung, mit ihren Produkten und so weiter erreichen. Aber das ist natürlich ein Instrumentarium, wenn ein Diktator kommt, der den Zugriff, die Überwachung auf die Menschen haben will, der hat heute alles in der Hand. Ein Handybesitzer kann jederzeit praktisch auf den Meter genau geortet werden. Selbst wenn es ausgeschaltet ist, wenn ich die Batterie oder was, der Akku und so weiter, SIM-Karte oder was rausgenommen ist, sendet es immer noch Daten aus, kann es immer noch geortet werden. Wir haben praktisch heute schon die totale Überwachung, von der die Bibel für die Zeit des Antichristen spricht. Und wenn wir all diese Dinge sehen, sagt Jesus, dann wisst ihr, deshalb das Thema, deshalb die Überschrift, wacht, denn die Wiederkunft Jesu ist nahe. Das wissen wir, weil wir diese Zeichen sehen. Dann wissen wir, es haben längst die Krokusse angefangen zu blühen. Wenn nicht schon die Narzissen und die Tulpen. Dann wisst, dass mein Tag nahe ist. Spott und Skepsis der Welt ändern nichts daran, dass alles genau so geschehen wird, wie es Jesus gesagt hat. Dafür gibt Jesus jetzt eine mehrfache und intensive Beteuerung. Mir ist es aufgefallen, bei der Vorbereitung, die erste schon mit der Einleitung, Vers 30. Wahrlich, ich sage euch. Immer wenn Jesus so anfängt, Amen, wahrlich, ich sage euch, dann betont er damit schon von der Einleitung her die absolute Zuverlässigkeit nochmal. Und dann sagt er, denn dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Und drittens betont er noch und bekräftigt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber vergehen nicht. Dreimal betont Jesus, ihr könnt euch absolut drauf verlassen, es wird alles genau so kommen, wie ich es euch gesagt habe, denn meine Worte vergehen nicht. Nun sagt Jesus aber, dass noch ein zweites nicht vergehen wird, nämlich dies Geschlecht. Da haben die Ausleger viel gerätselt, was meint Jesus damit? Ich denke, es ist ein großes Trostwort mitten im endzeitlichen Chaos und Abfall. Dies Geschlecht wird nicht vergehen. Bibelkritiker sagen, Jesus hat damit seine Generation gemeint, die zu seiner Erdenzeit gelebt hat. Dann hätte er innerhalb der nächsten Jahrzehnte wiederkommen müssen. Sie sagen, das ist nicht geschehen, also hat sich Jesus geirrt. Viele bibeltreue Ausleger haben gelehrt und lehren, Jesus meint die Generation, die die Wiederherstellung Israels erlebt hat. Dann müsste Jesus in den Jahrzehnten nach 1948 kommen, wenn denn das Gleichnis vom Feigenbaum dieses Ereignis im Blick hat. Nun gehen diese Jahre langsam aber sicher zur Neige. Wenn wenigstens noch ein paar von dieser Generation leben sollten, dann die Staatsgründung 1948 erlebt haben, dann müsste Jesus in den nächsten 35 Jahren über den Daumen gepeilt wiederkommen. Und viel älter als 100 wird man auch heute nicht. Die Deutung könnte von daher hinkommen, einen viel längeren Zeitraum bis zur Wiederkunft Jesu erwarte ich persönlich nicht. Eine ganz große Zusage aber steckt auf jeden Fall in diesem Wort, denn der Begriff Geschlecht kann neben Generation auch Geschlecht im ganz allgemeinen Sinne meinen, Menschengeschlecht oder auch Volk. Jesus sagt, dieses Volk, nämlich das Volk Gottes, das Volk der Juden, wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Ich denke, das hat geschichtlich deshalb Bedeutung. Wir wissen, an der Endlösung der Judenfragen haben manche gearbeitet, nicht nur Hitler, sondern vor ihm andere auch schon, haben versucht, das jüdische Volk auszurotten. Aber es ist die große Verheißung Gottes an Israel, alle Versuche, eine Endlösung der Judenfrage herbeizuführen. Alle Versuche, Gottes Volk auszulöschen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn Gott wacht über seinem Volk. Und er hat diesem Volk verheißen, dass er es am Ende der Zeit ins verheißene Land zurückführen wird. Und sein Volk wird erleben, wie das alles geschieht. Ganz egal, wie lang es dauern mag, ganz egal, welche Widerstände sich in den Weg stellen. Alles, sagt Jesus. Nicht ein winziger Teil all dessen, was Jesus in den Versen vorausgesagt hat, wird ausbleiben. Die Kritiker werden vergehen, der Herr aber wird Recht behalten. Alles wird sich erfüllen. Und wir, liebe Geschwister, wir stehen heute da, machen die Augen auf und sehen, wie sich das alles vor unseren Augen ereignet. All die Dinge, die ich vorhin in Kürze erwähnt habe und unzählige mehr, sind Weckrufe und Mahnrufe Gottes. Schlaft nicht ein, haltet die Augen offen, der Tag ist nahe. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was aber heißt das Wachen konkret? Wacht. Heißt das, dass wir jeden Tag am Fenster stehen Richtung Osten und schauen, ob Jesus wiederkommt, möglichst mit dem Fernglas? Oder noch besser, wie es vergangene Generationen zum Teil gemacht haben, sind aufgebrochen Richtung Osten, um nah am Ölberg zu sein, nah an Jerusalem, wenn Jesus wiederkommt? Was heißt wachen? Jesus sagt ja, seht und wacht. Sehen, nehmt die Ereignisse aufmerksam wahr, Schaut genau hin, haltet die Augen offen, wachen. Da ist es hilfreich, andere Aussagen des Neuen Testaments zu diesem Stichwort anzuschauen. Kolosser 4, Vers 2 lesen wir, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wachen heißt also dranbleiben am Gebet mit Danksagung. Immer in der lebendigen Verbindung mit dem Herrn sein, das heißt ja beten. Und mit Danksagung heißt, ich bete voller Zuversicht. Ich habe einen lebendigen Gott, der mir nahe ist, der mich begleitet, der unsere Gemeinde bewahrt, auch in diesen Zeiten. Dranbleiben im Gebet mit Danksagung. Da erhört Gebet. Und Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wieder die konkrete Ausführung zum Wachen, anhalten am Gebet. Und nicht nur für uns selber, sagt Jesus, sagt das Wort Gottes an dieser Stelle, sondern wachsam sein auch für unsere Glaubensgeschwister, für alle Heiligen. Und dieses Wachen für andere benennt ausdrücklich nochmal Hebräer 13, Vers 17 im Blick auf die Ältesten. Das Wort ist eine Ermahnung an die ganze Gemeinde, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Wir sehen, wachen, das bedeutet in erster Linie im Glauben lebendig zu bleiben. Wachen heißt, dass wir ganz nah bei Jesus sind. Und dass wir alles in unseren Kräften Stehende tun, damit auch die, für die wir geistliche Verantwortung tragen, nah bei Jesus bleiben. Für alle Heiligen, für die Gemeinde, für die Geschwister. Denn wir werden eines Tages für ihre Seelen Rechenschaft ablegen müssen. Das Thema hatten wir ja vor einigen Sonntagen zum Stichwort Warnung vor einem seichten Evangelium, Hesekiel. Wachen heißt also nah am Herrn bleiben, nah an seinem Wort bleiben, nah am Auftrag, dranbleiben. Das fiel mir auf bei diesen beiden Versen. Haltet fest, haltet an am Gebet. Und in allem anhalten und flehen. Ich habe mich gefragt, warum betont die Bibel für das Ende der Zeit so sehr, so eindringlich das Wachen und das Dranbleiben? Beim Stichwort Dranbleiben fällt es einem direkt auf, denn das Gegenteil von Dranbleiben ist der Abfall. Und ein Abfall, sagt die Bibel, fürs Ende der Zeit voraus. Die Massen, auch in den christlichen Kirchen und Gemeinden, werden abfallen. Auch das erleben wir auf ganz erschreckende und dramatische Weise in diesen Tagen. Und deshalb lautet die Ermahnung, nicht abfallen, sondern dranbleiben und nicht müde werden. Denn das ist ermüdend. Ich denke, das erleben wir immer wieder. Wenn man das Evangelium weitersagt, für Menschen betet und die Masse ist verstockt, und es tut sich so wenig, dann wird der Dienst zäh. Dann werden wir müde. Und dann ist es leichter, man sucht sich Tätigkeiten, die kurzfristig zu Erfolgen führen. Man engagiert sich in der Welt, sozial, gesellschaftliche Veränderungen. Diesen Weg geht heute auch der breite Teil der sogenannten frommen Christenheit. Weil sich so wenig bekehren, guckt man nach anderen Aufgaben, wo man mehr Erfolge sieht. Aber dieser Weg bedeutet geistliches Einschlafen. Das ist Untreue im Auftrag. Dann schaut man nicht mehr auf den Herrn. Sie lenken den Blick weg vom wiederkommenden Herrn auf die Geschäfte des Alltags und den Erhalt dieser Welt. Wir müssen gerade in diesem Zusammenhang den dringenden Ernst vom Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen hören. Wir haben es ja als Schriftlesung gelesen, Matthäus 25, 1 folgende. Auch die törichten Jungfrauen haben sich auf den Weg gemacht, dem Herrn entgegen. Das waren keine Menschen, die gesagt haben, Jesus, was soll ich damit? Ist mir doch Schnuppe, ob der Herr kommt oder nicht. Nein, die haben sich aufgemacht. Die haben Lampen mitgenommen. Die wollten auch mit dabei sein. Und als sie wieder aufwachen, da laufen sie dem Hochzeitszug nach. Die sagen nicht, was geht mich der Bräutigam an? Was habe ich mit Jesus zu schaffen? Das sind Menschen, die haben auch mal gesagt, wir wollen zu Jesus gehören. Die wollten auch in der Ewigkeit mit dabei sein. Aber in der entscheidenden Stunde waren sie eingeschlafen. Und dann war die Tür zu. Und das ist ansteckend. Das erleben wir. Müsst ihr mal beobachten, wenn in irgendeinem Vortrag, ich hoffe, bei uns im Gottesdienst kommt es nicht allzu oft vor, aber der Sauerstoff weniger wird, der Vortrag wird müde, wird zäh, fängt der Erste an zu gähnen. Merkt, das ist, kann man beobachten, ist ansteckend. Wenn einer mal ein paar Mal kräftig gegähnt hat, gähnen bald drei und bald vier und dann bin ich auch bald eingeschlafen. Müdigkeit ist ansteckend. Und deshalb sagt Jesus, schlaft nicht ein. Lasst euch nicht ermüden, wie wir im Lied vor der Predigt gesungen haben. Du sollst nicht müde werden. Wenn alle um dich gähnen, alle müde werden, bleib wach. Deshalb sagt Jesus, dranbleiben. Dranbleiben am Gebet, dranbleiben am Auftrag, den ich euch gegeben habe. Wacht, denn die Wiederkunft Jesu ist nahe. Amen.